Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Heute von der Buchmesse in Leipzig mit dem Schauspieler Christian Redl. Er hat im Theater alle großen Rollen gespielt. Er hat in sehr vielen Filmen mitgespielt. Und am bekanntesten ist sicher sein Kommissar Thorsten Krüger im Spreewald-Krimi. Herr Redl, ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Dankeschön, ich freue mich auch. Danke.
Sie haben gerade Ihre Autobiografie geschrieben.
Ja.
Das Leben hat kein Geländer, das Interesse ist sehr groß. Sie geben Lesungen, Sie geben Interviews. Nun sind Sie es ja gewohnt, vor Publikum aufzutreten, aber abgesehen von Ihren Liedern ist das ja jetzt zum ersten Mal mit eigenem Text. Also Sie lesen sich selbst. Ist das ein anderes Gefühl?
Es ist eine sehr besondere Situation. Als ich das tatsächlich zum ersten Mal gelesen habe, vor Publikum, fühlte ich mich nackter als je zuvor. In all meinen Rollen, die ich gespielt habe, weil ich hatte einfach keine Rolle mehr. Ich hatte nur noch mich und es war alles nur noch auf mich zurückzuführen. Und es war ein Erlebnis, was ich so noch nicht hatte.
Schön oder schrecklich?
Ja, anstrengend. Also, oder um es positiver zu sagen, gewöhnungsbedürftiger. Ich musste mich erst mal daran gewöhnen, dass es nur noch um mich ging und dass es sich nicht verlagern konnte in einen Ausdruck, na, einer Figur und nach dem Motto, das mache ich jetzt mal, aber das hat dann mit mir gar nichts zu tun. Alles, was ich gesagt habe, hat mit mir zu tun. Und das ist eine schwere Hypothek, würde ich sagen.
Die Deutschen lieben Krimis, sie lieben Fernsehkrimis und sie lieben ganz besonders ihre Fernsehkrimi-Kommissare. Und einer der beliebtesten und belobtesten sozusagen ist heute hier, Thorsten Krüger aus dem Spreewald-Krimi. Das heißt natürlich, der Schauspieler Christian Redl ist hier. Sie haben diese Rolle 2006 angenommen, Herr Redl, und Sie schreiben in Ihrer Autobiografie, dass das eine folgenschwere Entscheidung gewesen sei. Warum? Was meinen Sie damit?
Naja, in dem Moment, wo man in Deutschland einen Kommissar spielt, bekommt man automatisch eine andere Aufmerksamkeit. Also man wird wesentlich öfter erkannt, man wird viel mehr angesprochen. Also einerseits, jetzt machst du das auch noch und was soll das denn und so weiter. Andererseits aber auch, was ich hier im Osten erlebt habe, was ganz entzückend war. Na, da kommt doch ja unser Krüger, Sie sind doch einer von uns, wa? Also mit großer Freundlichkeit, ja. Und mit Freude, dass Sie mich begrüßen und mir das Leben leicht machen.
Dabei kommen Sie ja gar nicht aus dem Osten.
Nee, ich komme nicht aus dem Osten, aber das sage ich dann auch nicht. Die Freude will ich Ihnen nicht verderben.
Sie spielen den Thorsten Krüger, das ist so eine ziemlich eigenbrötlerische Figur, so der klassische einsame Wolf, sehr wortkarg, man könnte auch sagen, wenig Text zu lernen.
Ja, das sieht nur so aus, es ist nicht wahnsinnig viel Text, aber auch der muss ja irgendwie gestaltet werden. Aber es ist schon wahr, also wortkarg, jemand, der gerne mit sich allein ist, der auch mal gern mal so über irgendwas nachdenkt, ohne dass er gestört werden möchte und der sich wunderbar zurückziehen kann und der das Alleinsein nicht als einen Verlust betrachtet, sondern als einen Gewinn, um sich wieder zu finden, um auf neue Gedanken zu kommen, um zur Ruhe zu kommen.
Mögen Sie die Figur?
Und das hat sehr viel, das wollte ich jetzt dazu sagen, das hat sehr viel auch mit mir privat zu tun.
Ah, ja.
Deswegen fällt mir das ganz leicht, weil ich ihn da sehr gut verstehe. Ich bin im Grunde kein so wahnsinnig geselliger Mensch, der so plaudert und hier ein bisschen, da ein bisschen. Das kann ich auch, aber nur unter bestimmten Umständen. Wenn es eine Gesellschaft gibt, einem größeren Essen oder so, dann ist das alles prima. Aber so irgendwo überall, man trifft jemanden und dann muss man erstmal eine halbe Stunde über alles Mögliche reden. Das ist nicht meine Welt.
Und sind Sie auch gern allein?
Ja, definitiv.
Der Thorsten Krüger lebt ja inzwischen im Bauwagen. Er hat sich ja sozusagen zurückgezogen aus dem Beruf. Man kann auch sagen, er ist in Ruhestand gegangen. Wird es denn weitere Spreewald-Krimis geben?
Das Problem ist, ich bin ja nun längst über die Pension hinaus. Na, ich bin ja nun weit über die Pension hinaus. Jetzt ist die Frage, was macht man mit dem alten Mann da in dem Wald? der sich da in diesem Bauwagen zurückgezogen hat. Man muss eine Geschichte erfinden, einen Fall, in den er noch eventuell involviert werden kann. Und das sind die jetzt gerade dabei, etwas zu schreiben, noch für das nächste Frühjahr. Ob das allerdings jetzt immer so weitergeht, das glaube ich nicht. Es wird demnächst auch ein Ende haben mit dem Thorsten Krüger. Dann wird er langsam immer mehr zu einer Wurzel und dann verwächst er in dem Wald und dann irgendwann findet man ihn nicht mehr wieder.
Hoffen wir mal, dass das noch lange dauert bis dahin. Wir erfahren ja durch Ihre Autobiografie, dass Sie anfangs das Film eigentlich gar nicht gemocht haben. Der erste Versuch hat schon 1976 stattgefunden, ja. Also 40 Jahre vor dem Spreewald-Krimi.
Ja.
Und Sie litten unter, Sie schreiben das auf Englisch, ich sag's mal auf Deutsch, unter Kameraangst.
Genau.
Sie kamen ja vom Theater, Sie waren ja ein erfahrener Schauspieler. Ja. Was ist die Kameraangst?
Also auf der Bühne hat man ja die Chance, man hat ja eine große Distanz zum Publikum und kann, wenn man unsicher ist, kann man sehr viel körperlich kaschieren. Das heißt, die Distanz schützt einen vor einem sehr nahen Blick. Die Kamera rückt einem direkt vors Gesicht und nimmt, und das war für mich die schockierende Erfahrung, alles, aber auch alles wahr. Das heißt, selbst die kleinsten, geheimsten Unsicherheiten, wo man denkt, das merkt doch jetzt keiner, ja, irgendwie in mir ist da noch irgendwie so eine, irgendwas arbeitet da und ich muss jetzt so tun, als ob es das nicht gäbe und ich versuche es auch wegzudrücken und tu dann so, als ob es nicht sei. Trotzdem merkt die Kamera, du spielst zwar, als sei da nichts, aber ich sehe, dass da irgendwas ist. Dass dein Ausdruck ist etwas blockiert, sozusagen. Und das ist das Gemeine bei der Kamera, weil der Kamera kann man nichts vormachen. Auf der Bühne ist das, wie gesagt, anders. Da kann man das, weil man mit dem ganzen Körper spielt, auf große Distanz, kann man das besser kaschieren.
Ja. Sie haben dann ja auch erstmal Pause gemacht mit dem Film. Es kam dann ja auch hinzu, 70er, 80er Jahre, dass ja ein, so beschreiben Sie es zumindest, ein Theaterschauspieler, der etwas auf sich hielt, sehr naserümpfend auf das Fernsehen hinabgeblickt hat.
Das war auch meine Meinung damals, dass man sagte, als Theaterschauspieler, da ist man der Kunst verpflichtet. Und wenn man Fernsehen macht, dann wurde man naserümpfend angeschaut, nach dem Motto, Igitt, das macht man nicht. Ja? Das ist ja keine Kunst. Fernsehen darf man maximal für Geld machen. Aber die eigentliche Kunst findet auf der Bühne statt. Und ich selbst war auch so einer von diesen, kann ich heute sagen, völlig weggetretenen Vertretern dieser These. Ja? Also, mir ist das heute schleierhaft, dass ich das sagen konnte, aber es war so.
Es hat sich dann ja zum Glück geändert. 1986 kam dann der Film Sierra Leone. Ich glaube, der ist heute nicht mehr so bekannt. Sie waren auch da wieder unzufrieden. Aber immerhin, die Kritiken waren sehr positiv. Und dann kam der Hammer, also der Durchbruch 1990 mit dem Hammermörder. Ein Film von Bernd Schadewald über eine wahre und grausame Geschichte. Ja. Mögen Sie sie vielleicht kurz erzählen, welche Rolle Sie da gespielt haben?
Es geht um einen Polizisten im schwäbischen Land. Der hat eine Familie. Er hat sein Haus renoviert. Er hat sich komplett verschuldet. Und die Schulden werden immer größer. Und er sieht seine Kinder, die da traurig rumsitzen. Und Weihnachten ist nahe. Und er nimmt sich vor, ich möchte diese Kinder gerne unter dem Weihnachtsbaum sitzen sehen. Und die Augen sollen leuchten. Und das heißt jetzt, für ihn hieß das, ich muss Geld heranschaffen. Dann hat er sich auf Parkplätzen versteckt, an einsamen Landstraßen, hat auf irgendwelche Autos gewartet, die da geparkt haben, ist von hinten rangeschlichen, hat die mit seiner Dienstpistole den Fahrer von hinten liquidiert, hat den Wagen genommen, hat mit diesem Wagen, ist er in die nächste Sparkasse gefahren, hatte einen großen Vorschlaghammer dabei, ist in die Sparkasse rein, hat die Scheibe zerschlagen, hat das Geld verlangt, wieder raus und weg. Das hat er dreimal gemacht als Polizist. Und sie sind ihm nicht draufgekommen. Warum? Weil er selber in der Sonderkommission Soko Hammer, die nach diesem Mann fahndete, beteiligt war. Er suchte sozusagen nach sich selber mit den Kameraden. Und erst sehr spät ist das dann aufgeflogen, woraufhin er seine Familie brutal die Frau, die beiden Kinder liquidierte und sich selbst dann auch. Das ist natürlich eine Rolle, das kriegt man nur einmal im Leben.
Ja.
Und da war das mit dem Theater auch dann nicht mehr wichtig. Da habe ich gedacht, das muss ich jetzt doch machen.
Das war sozusagen der Durchbruch für Sie im Film. Also es gab den Grimme-Preis für den besten Film. Es gab auch den Grimme-Preis für Sie, für den besten Schauspieler. Man sieht Sie, also ein ganz liebevoller Vater, das ist ja umso irritierender, wie der sich um die kleinen Söhne kümmert. Man sieht Sie lachen und am Ende sieht man Sie, also Ihre Figur, bitterlich weinen. Ich habe mir den Film jetzt extra nochmal angesehen und so gedacht, boah, es ist so ein todtrauriger Film eigentlich und auch brutal. 1990, das ist 33 Jahre her.
33 Jahre her, ja.
Werden Sie noch drauf angesprochen?
Ja, immer noch.
Immer noch?
Also heute ist es wirklich wahr, also, regelmäßig, meistens von Taxifahrern übrigens. Sind Sie's? Aha, ja.
Ja, ja. Okay, aber da hoffentlich überträgt sich dann nichts von der Rolle auf.
Nein, aber das Problem mit dem Hammermörder war, scheinbar war das so überzeugend, dass die Redakteure im Fernsehen sozusagen mich damit in einer Schublade hatten. Ja, also ich war sozusagen das Idealbild für einen Mann mit hoher krimineller Energie. Und alles, was dann danach kam, also wenn es eine Rolle gab mit hoher krimineller Energie, war ich das.
Christian Redl, der Bösewicht.
Das ist auch ein Schicksal, ja. Aber naja.
Aber dann durften Sie ja doch noch Kommissar werden.
Und dann durfte ich im Alter so langsam, ja, übergangsmäßig Kommissar werden. Da bin ich ja auch besonders menschlich und milde.
Der Schauspieler Christian Redl ist heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur von der Leipziger Buchmesse. Sie hören es vielleicht im Hintergrund ganz schön laut hier auf der Messe in Leipzig. Hat seine Autobiografie gerade veröffentlicht. Das Leben hat kein Geländer. Sehr persönlich geschrieben, sehr offen und über viele Strecken auch ziemlich traurig, Herr Redl. Ich habe mich gefragt, wie das für Sie so war, jetzt so über 70, noch einmal all diese Erlebnisse, Gefühle, angefangen von der Kindheit, all das nochmal hervorzuholen.
Das war nicht einfach, aber das ist ja auch eine Entscheidung. Also wenn ich über mich schreibe, dann kann ich ja nicht die Entscheidung treffen und sagen, also ich schreibe jetzt mal mein Leben auf und sieh zu, dass ich mich da in einem möglichst günstigen Licht präsentiere und dann kann man das so schön weglesen. Also wenn es darum geht, das zu erzählen, was mich zu dem gemacht hat, der ich heute bin, dann muss ich über diese Dinge sprechen, über Angst, über Niederlagen, über Katastrophen, also all das, was eben auch dabei war, was ungern gemacht wird. Also zum Beispiel Angst ist ein Thema, was ungern behandelt wird, speziell von Schauspielern, weil man meint, das schwächt einen. Ich bin ganz der gegenteilige Meinung. Ich denke, je mehr man darüber spricht und es ausspricht und es zum Thema macht, desto mehr stärkt es einen. Also nur als Beispiel, die Angst, die man nicht angeht, die man zulässt, lähmt einen. Die Angst, die man versucht zu überwinden und wenn man sie dann überwindet, kann einen zu ungeahnten kreativen Höhen führen.
Ja, wenn man schafft, sie zu überwinden.
Das vermag die Angst. Ne? Mhm.
Bleiben wir noch mal kurz ein bisschen in Ihrer Kindheit. 1948 in Schleswig-Holstein geboren, in eine Familie von Flüchtlingen. Beide Eltern kamen nicht aus Schleswig-Holstein.
Ja.
Für beide war es die zweite Ehe. Beide waren verwitwet.
Genau.
Und brachten Kinder jeweils aus ihren ersten Ehen mit. Und Sie sind der vierte, der kleinste.
Ja.
Und ich glaube, zunächst erstmal von allen auch noch geliebt. Ne?
Ja, ich war der Unschuldigste. Ich war ja nur sozusagen der Letzte. Mein Vater kam mit zwei Kindern, meine Mutter kam mit einem Kind. Dann haben die aus Vernunftsgründen haben die sich zusammengetan. Also von Liebe war gar keine Rede. Also es ging einfach auch um Pragmatismus, um den Alltag zu bewältigen. Und dann kam sozusagen als kleines Sahnehäubchen kam ich dann auch hinterher, als gemeinsames Kind.
Ja. Ich zitiere mal einen Satz aus Ihrem Buch. An meinen Vater zu denken macht mich traurig. Er war ein sehr unglücklicher Mensch.
Mein Vater war ein kriegstraumatisierter Heimkehrer. Er hat überhaupt nicht sprechen können über das, was ihm da widerfahren ist im Krieg. War völlig unfähig, darüber zu reden. Zeit seines Lebens nicht. Für mich ist er also nahezu implodiert mit diesem Problem. Er hat keinen gefunden, er wollte auch keinen finden, mit dem er sich da austauschen kann. Und wenn man ihn fragte und irgendwie auch als Kind so naiv irgendwas wissen wollte, zog er sich sofort zurück, verschwand drei Tage und verstummte. Er ist auch sehr früh gestorben und hat dieses Trauma nie bewältigt.
Es gibt so eine Szene, die ist mir sehr im Kopf geblieben und Ihnen ja auch. Als Sie noch ziemlich klein waren, hat Ihr Vater, also Sie und Ihre Geschwister, alle Kinder zu sich gerufen und Ihnen dann ein Gedicht vorgetragen, in dem er seinen eigenen Tod ankündigt. Und die Kinder bekommen alle große Angst.
Ja, wir waren aufgelöst, also wir waren verzweifelt und wir haben geheult, ja. Wir haben ihn angefleht aufzuhören, weil wir das nicht ertragen haben. Aber er hat es gerade deswegen immer weitergemacht. Er hat es genossen, dass seine Kinder um ihn weinen. Das geht in Bereiche, ich meine, das muss man sich ja vorstellen, es ist nicht so lustig, ne?
Ja. In der Tat. Ihre Mutter war auch unglücklich in dieser Ehe und Sie waren dann, als Sie dann schließlich auf die Schule kamen, ein schlechter Schüler.
Ja.
Haben sich nicht interessiert für die Schule, schreiben Sie.
Ja.
Und dann sagt Ihr Vater den denkwürdigen Satz, merk dir eins, du bist dumm.
Ja. Und das hat er auch genauso gemeint. Also er hat mich mal zu sich gerufen und hat mir ganz, also wie man so sagt, pass mal auf, wir müssen mal was besprechen und dann ist es auch gut so. Es ist völlig in Ordnung, dass es so ist, aber du musst wissen, es ist so. Du bist dumm, aber sieh zu, dass es niemand merkt. Wenn man mit so einem Satz ins Leben geschickt wird, ja, also sieh zu, dass es keiner merkt, dass du eigentlich dumm bist. Weil als Kind glaubst du das ja. Und das Problem ist, dass du das, was du als Kind glaubst, das glaubst du auch noch als 70-Jähriger. Natürlich in wesentlich milderer und auch viel mehr dazwischen passiert und wissender und so weiter. Trotzdem, die eigentliche Verletzung sitzt so tief, dass sie immer bis heute immer wieder hochkommt.
Ja.
Das hätte ich auch nie gedacht, dass das so ist, aber es ist so. Und er hat sich nicht mal was Böses dabei gedacht. Er hat es einfach nur festgestellt. Also meine Mutter hat ja dann noch eine Zugabe gegeben, hat gesagt, ein bisschen dumm ist niedlich, aber du bist sehr niedlich. Das meinte ich ja auch nicht böse. Aber so war das in den 50er Jahren.
Ja, man muss auch sagen,
das war Erziehung, was auch immer das war, ich weiß es nicht.
Das Buch ist auch wirklich ein Stück Kulturgeschichte, Westdeutschland, Nachkriegszeit, auch wie es dann später an den Theatern zuging, also Gesellschaftsgeschichte.
Das setzt sich ja fort, auch im Theater.
Ja, genau.
Wie man da miteinander umgegangen ist, speziell am Theater. Also das wäre heute gar nicht mehr möglich.
Schauspieler hatten zu gehorchen, schreiben Sie an einer Stelle.
Ja, sicher.
Aber es hatte dann ein Gutes, dass Sie so schlecht waren in der Schule. Sie sind dann nämlich auf die Waldorfschule gekommen, dort aufgeblüht, ein guter Schüler geworden.
Aus Not, weil er gesagt hat, du bist ein Versager, auf der Staatsschule, das wird sowieso nichts. Also das kannst du vergessen. Und jetzt kommst du, und jetzt kommt wieder so ein Satz, auf die Doofenschule.
Oh Gott, oh Gott.
Das war die Waldorfschule.
Ja. Und da
weil er meinte, dass ich da sozusagen unter diesen etwas so Balla-Balla angehauchten mit Eurythmie und so weiter, mit künstlerischen Ambitionen, dass ich mich da wohlfühlen könnte. Ja.
Aber der Waldorfschule haben wir ja im Grunde genommen zu verdanken, dass wir Sie heute hier als Schauspieler sehen dürfen. Denn dort haben Sie angefangen, Theater zu spielen, Schultheater. Und gleich richtig in die Vollen, erste Rolle Prinz Friedrich von Homburg.
Ja, aber das ist ein Riesenzufall. Ich war ja, wie gesagt, ich war ja gar nichts. Ich habe mir auch nicht zugetraut. Was ich bis heute nicht verstehe, ist, als dieser Lehrer dann kam und sagt, du spielst jetzt mal Prinz von Homburg, von Kleist. Also kein einfacher Text. Ja? Und ich habe das gelesen. Und habe als der Junge, der ich damals war, der sich nicht zugetraut hat, gesagt, das mache ich. Und dann stand ich auf der Bühne und ich hatte überhaupt kein Problem damit. Ich habe das einfach gemacht. Und ich verstehe es bis heute nicht, wie mir das gelingen konnte, weil eigentlich hatte ich ja gar nicht die Energie dafür, auch nicht die Intelligenz oder was auch immer, was man mir ja unterstellte, dass ich nicht mal in der Lage sei, ich meine, so einen komplizierten Text muss man erstmal begreifen. Ja? Ich habe ihn mir genommen und den habe ich einfach gesagt. Und es hat offensichtlich gereicht.
Und dann Hamlet?
Und dann habe ich, weil es so toll war, habe ich gleich hinterher noch den Hamlet gespielt. In einer eigenen Fassung. Das war wieder so ein Ding. Und ich habe immer nicht verstanden, was haben die Leute eigentlich mit dem Hamlet? Das ist doch gar nicht so schwer. Man muss doch die Sätze einfach nur sagen. Ja? Als ob das eine leichte Nummer sei. Ja? So naiv war ich da. Und das hat mich im Grunde, das hat mir mein Leben gerettet.
Denn?
Da wusste ich, da habe ich meine Plattform. Und vor allem für mich war wahnsinnig wichtig, da hört mir zum ersten Mal war ich vorhanden. Man hörte mir zu. Ich war auch mal wichtig.
Und Sie wurden bejubelt.
Und ich wurde bejubelt, zum ersten Mal. Mein Vater, der war fassungslos, weil er verstand die Welt nicht mehr, weil sein etwas unterbelichteter Sohn, plötzlich steht er da auf dieser Bühne, ist im Zentrum des Geschehens und schmeißt den Abend, der fiel vom Glauben ab.
Und Sie waren glücklich?
Ich war natürlich glücklich, aber das Nächste war auch gleich, ich wusste, hier bleibe ich keine Sekunde länger. Ich muss jetzt oder nie, ich muss raus aus dieser Situation.
Und dann ist Christian Redl dann eben auf die Schauspielschule gegangen in Bochum. Darüber sprechen wir denn gleich noch. Christian Redl ist übrigens nicht nur Schauspieler, sondern auch Musiker. Und wir hören jetzt mal einen seiner Songs.
Da sitzt du nun im trüben Licht, bist viel zu laut und merkst es nicht, singst die Lieder vergangener Zeiten, bemühst dich verzweifelt, Glanz zu verbreiten. Damals, als alles noch möglich schien, da hatte man dir fast alles verziehen. Da hatte die Welt dich freundlich verehrt und dein Leben war damals noch lebenswert.
Das war der Titel Alkohol,
getextet. Das Lied hieß Alkohol.
Getextet, komponiert und gesungen von Christian Redl, im Hauptberuf Schauspieler, heute im Deutschlandfunk Kultur auf der Buchmesse in Leipzig. Alkohol, Herr Redl.
Ein Thema.
Mit dem Beginn Ihres Lebens als Schauspieler schon an der Schauspielschule in Bochum ging's los mit dem Saufen.
Mit dem Saufen. Nicht mit dem Trinken, sondern mit dem Saufen. Ja, das ist vollkommen richtig, ja. Ich weiß auch nicht, warum das so war, aber es war eben so. Also insofern, alle haben gesoffen. Es war auch wunderbar. Es hatte auch was. Also wenn man jung ist, ist es was Großartiges. Wenn man älter wird, wird es ein Riesenproblem. Das ist das eigentlich Schwierige an der Sache.
Der Alkohol taucht in Ihrem Buch immer wieder auf. Also an manches habe ich mich dann auch erinnert. Stiefel trinken, ja. Sowas gab es damals.
So Bundeswehr-Rituale.
Furchtbar, ja, genau. Aber dass es schön wird, also lesen wir zumindest in dem Buch nicht mehr. Wann haben Sie, gab es so einen Moment, wo Sie gemerkt haben, oh, jetzt habe ich echt ein Problem mit dem Alkohol?
Das war nach der Aufführung Dreigroschenoper, wie ich auch beschrieben habe. Da spiele ich auch meine Vorstellung, auch immer vorher schon was getrunken. Mir ging es immer gut, das ging immer alles prima. Ich hatte keine Textprobleme und so weiter. Und eines Abends, am Ende der Vorstellung, stehe ich da als Mackie Messer an der Rampe und habe die letzte große Ballade vor mir, so vier große Strophen. Ich stehe, warte auf den Einsatz des Dirigenten. Der macht so, Musik spielt und Text war weg. Kam auch nicht wieder. Die Musik marschierte weiter und ich habe dann immer versucht, wie so ein Fisch auf dem Trockenen, noch gerade so im letzten Moment die nächsten Zeilen noch irgendwie hinterher zu singen. Das war ein furchtbarer Vorgang und danach war ich gebeutelt wie ich weiß nicht wer. Das war so furchtbar. Das war ein traumatisches Erlebnis, das mich allerdings dann auch dazu hat kommen lassen, dass mir klar wurde, dass ich was unternehmen musste. Das habe ich dann tatsächlich auch im Alleingang gemacht. Ich habe mich dann selber ausgetrocknet, was sehr schwer war, weil die Entzugserscheinungen sind ja das eigentlich Heimtückische. Also man muss ja nicht glauben, wenn man ihn absetzt, dass es dann besser geht. Dann wurde es ja erstmal schwieriger. Und das Allerschlimmste war die Textangst, die sich einmal hier oben festgesetzt hat. So wie so ein merkwürdiger kleiner Vogel, der sich da einnistet und immer, immer da ist. Der dir immer zuzwitschert, na, wie geht's heute? Haben wir wieder Angst? Na, also spricht denn so mit dir? Und da weißt du, der ist da. Und gehst du auf die Bühne und du weißt genau, wann passiert es? Passiert es heute? Passiert es vielleicht heute nicht? Und du bist ja immer sozusagen in dieser Spannung. Ja.
Und Also wer hätte das gedacht, wenn man das jetzt so liest? Sie haben ja eine sehr gute, wie soll ich sagen, Theaterkarriere hingelegt. Also Schauspielhaus Bochum, ja. Dann kam Wuppertal, Schauspiel Frankfurt, Bremen, dann Schauspielhaus Hamburg. Sie haben ein richtiges Bühnenglück erfahren.
Ja, ja. War alles da. War alles
Sie waren
da. Ja,
auf
ja.
dem Höhepunkt. Mhm. Und dann dieser Absturz. Und Sie beschreiben das, also diese Angst, die Sie hatten, davor wieder abzustürzen. Also es wird einem, ich hatte wirklich so Beklemmung beim Lesen. Sie schreiben dann, der Weg zum Theater wie der, war der Weg wie zu meiner Hinrichtung. Ja. Der Gang auf die Bühne, ja. wie der Gang zum Schafott.
Weil es ist ja dann das Phänomen der Angst vor der Angst. Das ist die Angst vor der Angst. Also man kommt da auch gar nicht mehr raus. Man kann es rational überhaupt nicht klären, wenn du denkst, jetzt stelle ich mal nicht so an, das mache ich schon und so weiter. Es wird schon gehen und so. Das passiert nicht. Es ist hier oben und es passiert und du weißt genau, du bist dem ausgeliefert. Und da muss man halt da irgendwie einen Weg für sich finden. Das hat lang gedauert.
Ja, Sie haben dann so alle möglichen Sachen probiert, eben Alkohol, nicht wieder, Beruhigungsspritzen.
Ja, auch alles mögliche, was dann so kommt. Man muss ja funktionieren, ne? Aber das hat ja auch seine Nachteile. Und dann gibt es auch wieder Nachwirkungen und ist alles nicht so erfreulich.
Na, ich habe so gedacht, also im Grunde genommen wie in einem echten Drama. Also gerade war die Bühne, wir haben das ja gehört, Sie als Schüler, war gerade noch Ihr größtes Glück, wirklich Ihr Lebensglück. Endlich ja. geht es um Sie und so, dann der Absturz.
So war es am Anfang. Ich trat auf die Bühne und für mich war der Zuschauerraum das größte Lebensglück, was Sie gesagt haben. Was Schöneres gab es für mich nicht. Aber in dem Zustand, mit der Angst im Hinterkopf, trat ich auf die Bühne und ich sah einen abgedunkelten Zuschauerraum, der sah aus wie eine riesige Kröte, die mich gleich verschluckt. Mit solchen Angstbildern hatte ich da zu tun.
Und Sie waren dann schließlich bei einem Psychiater?
Der hat mir dann, ja, ich habe dann eine Therapie gemacht und das war dann auch sehr hilfreich. Aber letzten Endes, das hat er mir auch gesagt, ich kann Ihnen nicht helfen. Also der Einzige, der sich helfen kann, das sind Sie selber. Ja, Sie müssen da irgendwelche Entscheidungen treffen auch. Und das ging dann so, sukzessive ging das dann. Also ich bin da mehr oder weniger auch rausgekommen. Aber ich kenne, wie gesagt, eine Menge Kollegen, die das nicht geschafft haben. Und wenn ich die dann gesehen habe im Alter, das war bitter. Also wo man wusste, das waren mal sehr begabte Leute. Und plötzlich sind die dann nur noch ein Schatten seiner selbst. Ne?
Ja, und viele Kollegen haben Sie auch gar nicht mehr wieder gesehen, weil die dann schon
auch das, ja.
gestorben sind.
Womit ich sagen will, der Beruf hat auch was, also nicht unbedingt etwas Nettes und Euphorisches und dass man alles Glück der Welt erleben kann, sondern man kann auch richtig in ganz fürchterliche Probleme kommen. Also in existenzielle Krisen, die einem wirklich, wenn ich sage, ich gehe da auf die Bühne wie zum Schafott, ja, wo ich dachte, was soll das eigentlich alles noch? Ja? Also dann kommen so Selbstmordgedanken, die kommen dann auch hoch. Ja? Und dann, je nach Labilität schafft man das oder man schafft es nicht. Also deswegen rate ich auch von dem Beruf ab.
Der Schauspieler Christian Redl hat seine Autobiografie geschrieben. Das Leben hat kein Geländer. Er schreibt darin offen über Alkohol, über Krisen im Beruf und auch in der Liebe. Herr Redl, das ist ja eine ziemlich heikle Angelegenheit, weil Sie da ja nicht nur über sich schreiben, sondern auch über die Frau an Ihrer Seite oder häufiger auch eher die mit Ihnen im Boxring ist.
Ja.
Da ist immer die Frage, nicht? Also wenn Sie über sich Unangenehmes schreiben, ja. dann ist es offen, wenn Sie es über andere tun.
Ja, da muss man sehr aufpassen, wie man das formuliert. Mir ging es darum zu zeigen, dass wir in einem vollkommen sinnlosen Kampf miteinander waren. Also wir hätten uns diese ganze 12 Jahre, die wir da verbracht haben miteinander und nicht miteinander klargekommen sind,
wen meinen Sie
hätten
jetzt?
Wir uns sparen können. Bitte?
Wen meinen Sie jetzt?
Maja.
Maja Maranoff.
Maja Maranoff, ja. Also das war von Anbeginn, war das eigentlich so angelegt, dass das, man merkt das ja sehr schnell. Also nach ein, zwei Jahren war es im Grunde klar, das geht nicht. Trotzdem waren wir nicht in der Lage, das aufzugeben. Also wir hatten auch falsche Voraussetzungen. Wir gingen beide in die Beziehung. Also ich dachte, sie dachte, jetzt mach mich mal glücklich. Jetzt sieh mal zu, dass du mich mal glücklich machst. Mach mal was, ja. Also bitteschön, ja. Das geht natürlich nicht. Mach mich mal glücklich geht nicht.
Heute würde man sagen, eine toxische Beziehung.
Eine toxische Beziehung, ja, oder Strindbergsche Beziehung, ja. Weil wir uns auch nie beruhigt haben. Wir haben uns zwar auseinandergesetzt, wir haben dann auch, sind auch zu Lösungen gekommen und haben uns auch dann vertragen und haben gesagt, gut, das haben wir jetzt verstanden, das war irgendwie falsch. Und wir dachten, wir hätten ein Problem wenigstens jetzt mal auch dann geklärt. Der nächste Anlass, der nächste Streit sozusagen, verursachte dann aber, dass selbst das, was eigentlich längst mehr oder weniger erledigt war, kam dann erneut auf den Tisch und wurde wieder behandelt und wieder und wieder. Und das hatte was absolut Krankhaftes, also was ganz Furchtbares. Ich weiß noch nicht, wie ich da reingeraten bin. Ich bin da reingeraten und ich hatte eine Partnerin, die genauso veranlagt war wie ich. Und deswegen haben wir uns da auch nicht erlösen können. Wir hätten uns viel früher trennen müssen.
Wenn man das so liest und in der Zusammenschau, was Sie gerade erzählt haben, Herr Redl, die Probleme mit dem Alkohol, da gab es ja auch wirklich also buchstäbliche Abstürze, Treppensturz und so weiter. Die Angst vor der Arbeit. Das scheint so, dass Sie viele Jahre in Ihrem Leben wirklich wie so ein Getriebener eher durch die Welt gegangen sind. Gar nicht als ich,
absolut.
Christian Redl und mein Leben.
Ich wusste gar nicht, wer ich bin. Ich war nur der Getriebene und ich saß ja immer in der Kneipe und dann kamen die Leute und guckten diesen merkwürdigen Schauspieler dazu, der irgendwie sich da jeden Abend die Kante gab. Ja. Und das war wie im Zoo. Ne? Da konnte man sozusagen sich die Leute angucken, wie die so langsam betrunken werden. Ne?
Nach der Vorstellung im Schauspielhaus nochmal ins Dorf.
Ja, noch. Also nach der Vorstellung noch eine Sondervorstellung sozusagen. Und dann kannst du nochmal sehen, wie die Leute, die gerade gespielt haben, wie die sich jetzt langsam die Kante geben. Das war dann auch nochmal eine Extra-Vorstellung. Aber wir wollten es auch so.
Ja, aber ist das auch schon aus sehr viel Unglück dabei, auch Ihre erste Ehe mit der Schauspielerin Marlen Dieckhoff. Dann beschreiben Sie viele Affären, die es nebenher zwischendurch gab. Und dann gibt es so ein paar Momente, also beschreiben Sie, wo Sie Trost finden, wo Sie Ruhe finden. Das ist einmal in der Musik.
Ja.
Und auf Mykonos.
Ja, Mykonos, das war meine Insel. Da bin ich meistens alleine hingefahren und da bin ich dann wirklich zum ersten Mal zur Ruhe gekommen.
Da hatten Sie so eine Hütte direkt am Strand?
Eine winzige Fischerhütte, da gab es kein Wasser, da gab es nur einen Brunnen. Da musste man lernen, mit einem Eimer sozusagen Wasser aus dem Brunnen zu holen, was eine große Kunst ist. Da gab es kein elektrisches Licht, da gab es nur Kerzen. Und da gab es einen Fischer, der einmal am Tag ins Dorf ritt auf seinem Esel. Und dann hat man morgens gesagt, bringst du mir ein paar Tomaten mit, bringst du mir Käse mit, vielleicht auch ein Brot. Und dann brachte der das abends mit und das war's.
Und es gab den traumhaften Blick.
Es war herrlich. Weil man hat diese wunderbaren Morgende, diese Abende, dieses Licht, ist einzigartig. Den ganzen Tag im Wasser und so weiter. Und also schöner hätte es nicht sein können. Und viel gelesen habe ich dann auch wieder.
Ja. Denn das wollte ich.
Da kann man lesen dann ja plötzlich, ja.
Denn als Theaterautor haben Sie ja alle Großen gelesen, von Brecht über Aischylos bis Jasmina Reza.
Ja, musste ich ja.
Und die Literatur heute?
Ja, heute, was habe ich jetzt? Das ist eine gute Frage. Diesen Briefwechsel mit dem Frisch und der...
Ingeborg Bachmann?
Ja, das hat mir meine Frau jetzt geschenkt. Das ist ja so ein Weltstar, da gucke ich jetzt ab und zu mal rein. Das ist interessant.
Wir sollten nicht verschweigen, das ist auch ein Happy End.
Ja, ohne ein Happy End wäre das ja alles gar nichts, ja.
Sie sind jetzt seit Jahren glücklich verheiratet.
Bin sehr glücklich verheiratet. Wir kennen uns seit 2009 und haben 2015 geheiratet. In diesem Schloss Löbenau, wo wir auch immer drehen übrigens.
Ja. Im Spreewald.
Im Spreewald, genau. Mit einer Kahnfahrt durch den herbstlichen Wald. Das war wunderschön.
Und
meine Frau ist keine Schauspielerin.
Genau.
Das ist das Wichtigste. Zum ersten Mal. Optimal. Und wir leben auseinander. Ich lebe in Hamburg, sie lebt in Recklinghausen. Wir sehen uns regelmäßig. Es gibt nichts Besseres.
Und wird es noch mal Theater geben, Herr Redl?
Also, da bin ich wirklich satt.
Herr Redl hielt gerade seine Hand waagerecht in einer sehr sprechenden Geste.
Das ist zu anstrengend. Das ist,
Ihnen zu anstrengend.
Drehen schon noch ein bisschen. Ich lese eine ganze Menge ab und zu und so.
Hörbücher.
Sowas, Hörspiele und so Podcasts und sowas, was man so macht. Und jetzt mein Buch natürlich.
Und jetzt Ihr Buch.
Rauf und runter lesen. Ne? flächendeckend sozusagen über Deutschland. Ich habe mir schon einen Hubschrauber gekauft.
Ist nicht wahr.
Nein.
Also, Christian Redl hat sich keinen Hubschrauber gekauft. Aber hat ein sehr offenes Buch geschrieben über sein Leben. Das Leben hat kein Geländer. Darüber haben Sie jetzt auch gerade hier sehr offen bei uns gesprochen. Dafür danke ich Ihnen ganz herzlich, Herr Redl.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.